Wir sind ja zurzeit in einer ganz, ganz spannenden Predigtreihe. Und heute ist bereits der 8. Teil. Wow. Eine lange Predigtreihe, aber ich denke auch eine sehr lohnende Predigtreihe. Wir haben uns ein ganzes biblisches Buch vorgenommen, das wir hier durchgehen möchten. Zugegeben ein kurzes biblisches Buch, aber für mich eines der schönsten biblischen Bücher. Nämlich den Philipperbrief. Ein Brief der Freude. Ein Brief der Freude mitten aus einer der schwierigsten Zeiten im Leben des Apostels Paulus. Ich möchte es nochmal betonen, dieser Brief ist nicht irgendwo aus dem Urlaub geschrieben, irgendwo auf Mallorca oder irgendwo in Kroatien oder sonst irgendwo in Italien, so als Ansichtskarte, freut euch mal. Sondern dieser Brief ist geschrieben in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Paulus ist im Gefängnis und er schreibt einen Brief der Freude. Und 16 Mal kommt in diesen 4 kurzen Kapiteln das Wort Freude vor. Und die Frage ist, was war das Geheimnis des Apostels Paulus, dass er solche Freude mitten in den schwierigsten Umständen seines Lebens haben konnte? Diesem Geheimnis sind wir auf der Spur. Und wir haben in den vorigen Teilen schon einige Dinge gesehen, wie diese Freude zustande kommt in unserem Leben. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass wir auf das Positive schauen sollen, selbst in den negativsten Umständen unseres Lebens, dass Freude zustande kommt durch gute Beziehungen oder durch die richtige Zukunftsperspektive. Oder letztes Mal haben wir uns angeschaut, durch gute Vorbilder kommt Freude in unser Leben. Und wenn du bei einem der Teile nicht dabei warst, du kannst sie ja gerne nochmal nachschauen auf YouTube oder auf der Homepage, kann man das alles nochmal nachverfolgen. Heute geht es um eine der grundlegendsten Fragen unseres Lebens. Die Frage lautet: Wofür lebst du eigentlich? Wofür lebst du eigentlich? Was ist das Ziel? Was ist die Ausrichtung deines Lebens? Darum soll es heute gehen. Und der Predigttitel heute lautet: Freudevoll, Teil 8, zielorientiert leben. Wofür lebst du? Das, wisst ihr, das ist die grundlegendste und eigentlich die wichtigste Frage unseres ganzen Lebens. Und leider gibt es ganz viele Menschen heute, die sich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen. Die sich gar keine Gedanken darüber machen, wofür sie eigentlich leben. Und dann kommen sie, leben sie so in den Tag hinein und sie kommen niemals an irgendein Ziel, weil sie kein Ziel haben. Aber es ist so wichtig, dass wir das Ziel unseres Lebens definieren, dass wir definieren, wofür lebe ich eigentlich? Was ist das Ziel meines Lebens eigentlich? Das ist so ähnlich wie bei unserem Navi. Wenn ihr ein Navi im Auto habt, müsst ihr ziemlich genau die Adresse kennen, wo ihr hinwollt, damit ihr sie eingeben könnt. Wenn du keine genaue Adresse hast, wird das Navi dich niemals dorthin führen können. Du kannst doch nicht eingeben nirgendwo oder irgendwo. Dann wird das Navi dich auch genau dorthin führen, nämlich nirgendwo hin. Es ist so wichtig, dass du eine ganz klare Zielvorstellung hast, dass du dein Ziel ganz klar definieren kannst bei einem Navi. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir müssen das Ziel klar definieren, damit wir es erreichen können. Wir sollen zielorientiert leben, ein klares Ziel unseres Lebens haben. Und die Frage ist, was ist das Ziel deines Lebens? Wofür lebst du? Eine unglaublich wichtige Frage in unserer heutigen Zeit. Denn wisst ihr, zielorientiertes Leben macht unser Leben glücklich. Das ist etwas, was Freude in unser Leben hineinbringt, was uns freudevoll macht, wenn wir zielorientiert leben. Wir hatten früher, als wir noch hier im Haus gewohnt haben, eine Dartscheibe in unserer Wohnung. Und zwar alle Leute, die uns besuchen kamen, durften oder mussten mit uns Dart spielen. Die zahlreichen Einschläge in der Wand zeugten von zahlreichen Besuchen von Menschen, die das nicht so gut konnten, die neben der Dartscheibe irgendwo vorbeigeschossen haben. Und was ich damals beim Dartspielen gelernt habe, ist, man muss das Ziel sehr genau anvisieren, damit man es erreichen kann. Du kannst nicht irgendwo hinschauen und einfach mal schmeißen, sondern du musst sehr genau das Ziel anvisieren, damit du es erreichen kannst. Und in der Mitte dieser Dartscheibe ist dieses Bullseye, dieser Mittelpunkt. Und der gibt am meisten Punkte. Und bei meiner Dartscheibe war es damals so, jedes Mal, wenn das Bullseye getroffen wurde, dann ertönte eine Melodie, dann kam ein Applaus vom Band und dann rief der Sprecher: Bullseye! Leider ist das bei mir nur sehr selten ertönt, weil ich es nur sehr selten getroffen habe. Aber ich lernte damals sehr genau, du musst genau auf die Mitte zielen, genau auf dieses Bullseye zielen, damit du es erreichen kannst. Du musst ganz genau auf die Mitte zielen, zielorientiert leben. Darum geht es heute. Was visierst du an in deinem Leben? Denn wenn du das Falsche anvisierst, wirst du auch das Falsche treffen. Ich kann mich noch erinnern, als meine Kinder noch klein waren, Da haben Josua und Jonathan mal irgendwann Dartpfeile gefunden, aber richtige Dartpfeile, also mit Eisenspitze und so. Und sie haben natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als sie auszuprobieren, wie halt so zwei Burschen halt sind. Und sie hatten eine Holzwand und da haben sie auf diese Holzwand geschossen mit diesen Dartpfeilen. Und der Josua hat auf die Holzwand geschossen und er ist nach vorne gegangen und wollte den Pfeil holen. Und in dem Moment nahm der Jonathan den Pfeil und schmiss ihn einfach los und da mitten ins Wadel rein. Da steckte der Pfeil drin, ist bis heute noch ein Bild für mich, wie ich diesen Pfeil gesehen habe. Was mir das gelehrt hat, ist, man sollte nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Sondern man sollte ein sehr klares Ziel haben. Und das ist in unserem Leben auch so. Wir brauchen ein sehr, sehr klares Ziel, damit wir dieses Ziel erreichen. Und Gott möchte uns heute sozusagen auf das Bullseye ausrichten. Auf das Ziel ausrichten, auf die Zielrichtung, uns das Ziel genau vor Augen geben, damit wir es in unserem Leben wirklich erreichen können. Und darüber spricht der Apostel Paulus in unserem heutigen Abschnitt. Und wir möchten gemeinsam lesen Philipper 3, Vers 7 bis Vers 11. Philipper 3, Vers 7 bis Vers 11. Da heißt es: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung von den Toten. Was ist das Ziel deines Lebens? Das ist die wichtige Frage heute. Wofür lebst du? Und wisst ihr, ganz viele Leute heute leben nur für äußerliche Dinge. Sie leben für ihr Auto, sie leben für ihr Haus, sie leben für ihre Bekanntheit, sie leben für ihr Ansehen, sie leben für ihr Aussehen, sie leben für ihren Besitz, sie leben für ihre Freunde, sie leben für ihre Familie, sie leben für ihre Karriere, sie leben für den Job. Die große Frage ist, wofür lebst du? Was ist das Ziel deines Lebens? Und Paulus formuliert hier ein sehr, sehr klares Ziel. Und dieses Ziel, das er formuliert, ist das Ziel, was unser Leben wirklich freudevoll macht. Was unser Leben wirklich in das hineinbringt, was Gott für unser Leben möchte. Was unser Leben wirklich glücklich macht. Und dieses Ziel möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Wenn wir uns den Kontext mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass Paulus direkt davor von seinen früheren Zielen redet. Wir lesen davon, was früher sein Leben bestimmt hat. Er spricht davon, er war fromm, er wollte Gott dienen. Er hat versucht, in seiner eigenen Gerechtigkeit zu leben und durch seine eigenen Leistungen vor Gott irgendwie gut dazustehen. Wir lesen davon in Vers 5 bis Vers 7, wo es heißt: Ich bin beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das waren die Ziele seines früheren Lebens. Vom Stamm Benjamin, Prominenz zu sein, ein Pharisäer zu sein, geistliche Elite zu sein, unterrichtet von einem der größten Theologen der damaligen Zeit. Er war wer? Paulus sagt hier, ich war eigentlich wer? Aber als Jesus mir begegnete, war das alles plötzlich nichts mehr. Hat sich alles verändert, haben sich meine Ziele radikal verändert. Und dann formuliert er seine Ziele, was sein Ziel eigentlich im Leben ist. Und das erste Ziel, was wir hier sehen in Vers 10, da sagt er, ich möchte ja ihn erkennen. Das ist das erste Ziel. Das erste Lebensziel von Paulus ist, ihn zu erkennen, Jesus zu erkennen, ihn besser kennenzulernen. Das unterstreicht er in Vers 8 auch nochmal, wo er sagt, ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen, um dessen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Er möchte ihn erkennen. Und wisst ihr, dieses Wort erkennen ist ein interessantes Wort. Ginosko ist dieses griechische Wort und es ist ein besonderes Wort. Es bedeutet nicht nur jemanden zu erkennen, wie wir das häufig gebrauchen, im Deutschen häufig gebrauchen. Das biblische Erkennen hat eine viel, viel tiefere Bedeutung. Es geht nicht nur darum, jemanden äußerlich zu erkennen oder um jemanden zu wissen, sondern Das biblische Erkennen hat eine viel, viel größere Bedeutung wie das deutsche. Im Deutschen Erkennen heißt meistens, wir erkennen jemanden äußerlich. Das heißt, es ist zum Beispiel dunkel draußen und ich gehe spät abends in Graz durch die Stadt und dann gehe ich irgendwo so vorbei und dann sehe ich jemanden und dann denke ich, ist das jetzt der Andreas gewesen oder war das der Otto? Ah na, das war der Fritz, wenn ich näher komme, sehe ich, das war der Fritz. Das ist Erkennen, also Erkennen, ich erkenne jemanden. Ich erkenne, das ist der oder das ist der. Aber das ist nicht das, was eigentlich die Bibel unter Erkennen versteht. Die Bibel versteht etwas viel Tieferes darunter. Es heißt zum Beispiel im Garten Eden, Adam erkannte seine Frau Eva. Da ist nicht mit gemeint, dass er sie sah und sie erkannte. Aha, das ist die Eva. Es gab auch niemand anderen im Garten, also da war nicht so viel zu erkennen, das war nicht so schwierig. Nein, interessanterweise heißt es nämlich dort in 1. Mose 4, Vers 1, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Das heißt, dieses Erkennen ist ein viel, viel tieferes Erkennen. Es hat mit einer tiefen, intimen Beziehung zu tun, die Adam und Eva hatten und aus der Kinder hervorgegangen sind. Adam erkannte seine Frau, bedeutet eine intime Gemeinschaft mit ihr zu haben. Und das ist genau das, was gemeint ist, wenn Paulus sagt, ich möchte ja ihn erkennen. Ich möchte in einer tiefen, intimen, persönlichen Gemeinschaft mit ihm sein. Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Ich möchte ihn intim kennenlernen, ganz persönlich kennenlernen. Das ist das Ziel im Leben des Paulus. Und meine Frage ist, ist es das Ziel in deinem Leben? Ist das das Lebensziel für dich, ihn besser kennenzulernen? In dieser persönlichen, intimen Gemeinschaft mit Jesus zu wachsen? Das sollte das Ziel für jeden Einzelnen von uns sein, für jeden Christen sein. Und wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet ist es für den heutigen Gottesdienst, dass Gott uns auf das Ziel ausrichten kann. Dass wir das Bullseye wieder sehen. Dass wir das sehen, worum es eigentlich wirklich geht. Und dass wir auf das ausgerichtet sind. Er möchte, dass wir ihn erkennen. Darauf sollen wir abzielen. Das soll die Ausrichtung unseres Lebens sein. Das soll der Zielpunkt unseres Lebens sein. Ist das der Zielpunkt deines Lebens, dass du sagen kannst, dafür lebe ich, ihn zu erkennen? Das ist das, was Paulus hier sagt. Ein geniales Ziel im Leben. Und wisst ihr, ich wünsche mir auch für uns als ganze Gemeinde, dass es uns immer nur darum geht, Jesus besser kennenzulernen. Das ist das Ziel für Gemeinde, in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Wisst ihr, in einer Gemeinde können so schnell Nebensächlichkeiten zur Hauptsache werden. Und dann werden kleine Dinge so riesig groß. Aber das Hauptziel, was wir gemeinsam, was uns gemeinsam verbindet, ist, wir möchten ihn erkennen. Wir möchten ihn besser kennenlernen. Das ist eigentlich das Ziel unseres Lebens. Gott möchte uns auch als ganze Gemeinde darin immer wieder neu ausrichten auf dieses gemeinsame Ziel, dass wir ihn erkennen. Es geht um Jesus. In dieser Gemeinde geht es um Jesus. Das war noch viel zu schwach, finde ich. Also das ist wirklich etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. In dieser Gemeinde soll es um Jesus gehen. Stimmt das? Er soll der Zielpunkt sein. Er soll das Zentrum sein. Es geht um die Beziehung zu ihm. Das ist so etwas Wichtiges. Diese Beziehung ist das Wichtigste. Und aus der heraus kommt alles andere. Lasst uns dieses Ziel niemals aus dem Auge verlieren. Denn wenn wir dieses Ziel in unserem Leben anvisieren, bringt das echte Freude in unser Leben hinein. Wenn du jemandem letzte Worte mitgeben möchtest, dann überlegst du dir sehr genau, was du demjenigen sagst. Stell dir mal vor, du bist kurz vor deinem Tod und möchtest den Leuten in deinem Umfeld die letzten Worte mitgeben. Was wirst du sagen? Schönes Wetter draußen? Oder du, wie hat nochmal Sturm Graz gespielt? Oder was war da nochmal im Stadion? Oder beim Hofer gibt es noch das und das ganz günstig. Nein, das werden nicht deine letzten Worte sein. Du wirst etwas sagen, was ganz große Bedeutung für dein Leben hat. Was du sagst, das möchte ich noch dem anderen mitgeben. Das ist ein Vermächtnis von mir. Das möchte ich noch dem anderen mitgeben. Und ich möchte euch mal fragen, wisst ihr, was die letzten Worte des Apostels Petrus im Neuen Testament sind? Wisst ihr, was das Letzte ist, was er gesagt hat? Das Letzte, was er uns sozusagen als Vermächtnis mitgegeben hat, was ihm ganz besonders wichtig war. Hört einmal, was die letzten Worte seines letzten Briefes sind. 2. Petrus 3, Vers 18. Die letzten Worte, die er uns mitgibt. Da sagt er, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Das sind die letzten Worte von Petrus im Neuen Testament. Sozusagen sein Vermächtnis, das, was er uns noch mitgeben möchte. Und er möchte uns mitgeben, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das größte Ziel im Leben. Darum geht es, ihn besser kennenzulernen. Das verändert unser Leben. Wisst ihr, wir sagen ja so leicht, Umgang prägt. Und das stimmt. Mit wem wir uns umgeben, das prägt unser Leben. Umgang mit Jesus prägt unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, darauf ausgerichtet zu sein, dieses Ziel im Leben zu haben, zu sagen, ich möchte ihn erkennen. Und dann sagt Paulus weiter, dieses zweite Ziel, das er hat, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er möchte Jesus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Was bedeutet die Kraft seiner Auferstehung? Das bedeutet ein Leben im Sieg. Ein Leben in seiner Auferstehungskraft ist ein Leben im Sieg, ein Leben im Übernatürlichen, ein Leben mit Zeichen und Wundern, ein Leben mit Gebetserhörungen, ein Leben mit Gottes übernatürlichem Wirken. Hey, ihr lieben Leute, es ist Kraft da für uns als Christen. Die Kraft seiner Auferstehung ist da für dich und für mich. Hast du das gehört? Diese Kraft ist da für uns. Geistliche Kraft in seiner Auferstehung. Wenn wir doch nur als Christen das viel mehr verstehen würden und es für uns zum Lebensziel würde, die Kraft seiner Auferstehung mehr zu erkennen und mehr zu erleben. Das ist das, was Paulus sein Ziel war. Jesus ist auferstanden und lebt. Stimmt das? Glaubst du das? Und diese Auferstehungskraft, diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in dir und in mir. Und das ist etwas Gewaltiges. Das bedeutet, alles ist möglich, weil Jesus in dir lebt, weil die Auferstehungskraft in uns ist. Paulus sagt das an einer anderen Stelle in Epheser 1, Vers 18, so schön als ein Gebet. Hört einmal, was dort steht. Da heißt es, er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Hört ihr, hier geht es wieder um das Ziel. Wir haben ein Ziel. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Wow, hä? Das ist ein gewaltiger Text. Das ist gewaltig. Die Kraft seiner Auferstehung wirkt in uns, wirkt in dir. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in dir, lebt in dir, möchte durch dich und in dir wirken. Ist das nicht genial? Das ist das, was Gott tun möchte. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Die Kraft seiner Auferstehung steht uns zur Verfügung. Versuche dein geistliches Leben nicht aus eigener Kraft zu absolvieren, sondern nimm diese Kraft der Auferstehung an. Nimm das in dein Leben auf und erwarte, dass Gott durch dein Leben wirken möchte. Das bedeutet auch, dass Gott übernatürlich wirken möchte durch jeden Einzelnen von uns. Dass er übernatürlich eingreifen möchte, dass wir mit seinem Eingreifen rechnen dürfen. Die Kraft der Auferstehung ist eine übernatürliche Kraft. Und das bedeutet, alles ist möglich, wenn wir mit der Kraft der Auferstehung in unserem Leben rechnen. Der Auferstandene lebt in dir. Weißt du das? Nimm das doch jetzt mal so ganz persönlich für dich an. Der Auferstandene lebt in dir. Und du darfst mit seiner Auferstehungskraft rechnen. Und zwar ganz praktisch im Alltag. Was für eine geniale Botschaft. Und Paulus hatte dieses Lebensziel. Er sagte, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist das klare Ziel. Diese Kraft wollte er erleben. Und wisst ihr, Ich habe auch dieses Ziel in meinem Leben. Ich habe dieses Ziel für mich festgemacht. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erleben. Ich möchte es erleben, dass er wirkt durch mein Leben. Ich möchte erleben, dass er seine Kraft sichtbar macht durch mich, durch mein Leben. Und ich hoffe, dass du genau dieses selbe Ziel hast, dass du sagst, ich möchte, dass diese Kraft der Auferstehung durch mein Leben wirksam wird, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Gott sich offenbart, dass übernatürliche Kraft wirksam wird. So wie in der Apostelgeschichte. Ich möchte, dass diese Kraft der Auferstehung durch mein Leben wirksam wird. Das war das Ziel vom Apostel Paulus und das sollte auch unser Ziel sein. Wir brauchen die Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Aber dann kommt noch ein drittes Ziel dazu, das unbedingt dazugehört. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und wisst ihr, diesen Teil würden gerne manche Christen weglassen. Und es wäre ja auch so schön gewesen, wenn es da zu Ende wäre. Aber es gehört ganz, ganz dringend dazu. Es ist ein Teil des Evangeliums. Es gibt keine Kraft der Auferstehung in unserem Leben ohne die Gemeinschaft seiner Leiden. Das gehört zusammen. Das ist wie zwei Seiten einer Münze. Wenn ihr euch eine zum Beispiel 2-Euro-Münze anschaut, dann seht ihr, dass vorne drauf 2 Euro steht. Und hinten drauf ist ein Bild. Und ich möchte euch mal fragen, welche Seite gehört zu dieser Münze? Beide. Du kannst nicht die eine Seite ohne die andere Seite haben. Und ganz genauso ist es eigentlich hier mit dieser Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Es gehört sozusagen ganz eng verwoben zusammen. Es ist so wie bei einem Zopf bei einem kleinen Mädchen, wo geflochten wird. Das wird ineinander geflochten. Und du kannst das nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen. Es ist verknüpft miteinander. Es lässt sich nicht trennen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir sehen das durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Apostelgeschichte 2. Petrus und Johannes halten einen Gelähmten am Tempel. Sie gehen dorthin und sie sagen, im Namen Jesu steh auf und geh. Und das zu sagen ist eine Sache, aber der stand wirklich auf und ging. Kraft der Auferstehung. Und was war das Resultat? Sie verbrachten die Nacht im Gefängnis. Gemeinschaft seiner Leiden. Dann sehen wir weiter, Apostelgeschichte 5. Viele Kranken wurden geheilt und Scharen von Menschen kamen zum Glauben. Jesus tat gewaltige Wunder. Gewaltige Wunder passierten, sodass der Schatten des Petrus die Menschen heilte. Wäre bei dem Wetter gar nicht so schlecht, oder? Bisschen Schatten. Und hier sehen wir ganz klar Kraft der Auferstehung. Und was geschah? Sie kamen ins Gefängnis. Und was geschah im Gefängnis? Ein Engel kam und befreite sie. Wow. Hier sehen wir, Gemeinschaft seiner Leiden offenbart sich in der Kraft seiner Auferstehung. In der Gemeinschaft seiner Leiden kommt erst richtig die Kraft seiner Auferstehung zur Geltung. Wisst ihr, gerade im Leid und in den Schwierigkeiten unseres Lebens zeigt sich Gottes Kraft wie an keinem anderen Ort. Das ist das, wo ganz speziell diese Kraft der Auferstehung sichtbar wird. Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis, im untersten Verlies, in den Stock gespannt, ausgepeitscht, gefoltert und geprügelt, voller Schmerzen. Und was passiert? Sie lobten Gott um Mitternacht und ein Erdbeben geschah und die Türen des Gefängnisses öffneten sich. Und das Resultat war, der Gefängnisdirektor bekehrte sich und ließ sich taufen und die Gemeinde in Philippi entstand. Die Gemeinde, an die dieser Brief geschrieben ist. Gemeinschaft seiner Leiden und Kraft der Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Und das müssen wir erkennen. Und Paulus sagt, das ist mein Lebensziel. Es ist mein Lebensziel, dass ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und wisst ihr, da dürfen wir gerade in unserer westlichen Welt, glaube ich, einiges lernen. Ich glaube, dass wir mehr von der Kraft der Auferstehung erleben werden, wenn wir auch diese andere Seite erkennen, die Gemeinschaft seiner Leiden. Denn das gehört zusammen. Das ist dieselbe Münze. Das waren die 3 Ziele des Apostels Paulus. Und die Frage ist, wofür lebst du? Was sind deine Ziele im Leben? Was visierst du an in deinem Leben? Und ich weiß ja nicht, ob euch das oft in diesem Text aufgefallen ist, aber Paulus redet hier in diesem Text wie ein Buchhalter. wie ein Buchhalter. Er stellt die Frage, stimmt die Buchhaltung deines Lebens? Eine ganz wichtige Frage. Er spricht hier von einer Gewinn- und Verlustrechnung. Wie ein guter Buchhalter. Diese Begriffe, die hier in diesem Text gebraucht werden, sind aus der Buchhaltungssprache. Ich weiß nicht, kennt ihr Gewinn- und Verlustrechnung? Wer das nicht kennt, kann sich gerne mal an den Norbert, unseren Kassier, wenden. Der kann dir das ganz genau erklären, was das ist. Auf jeden Fall, Paulus sagt hier in Vers 7 und Vers 8, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Er sagt hier, das, was mir früher Gewinn war, Gewinn- und Verlustrechnung, meine Ausbildung, mein frommes Leben, worauf ich mir etwas einbilden konnte, Pharisäer zu sein, mein Ansehen vor Menschen, mein Aussehen, mein Job, mein Geld, meine Karriere, mein Einfluss, mein Haus, mein Auto, meine Intelligenz, alles das ist eigentlich Verlust. Es ist eigentlich Verlust. Ich habe das durchgerechnet in meinem Leben. Meine früheren Ziele sind eigentlich Verlustgeschäft. Deswegen lebe ich jetzt für neue Ziele, für ein neues Leben. Das ist das, was er hier sehr, sehr deutlich macht. Das, wofür ich früher gelebt habe, hat sich nicht gelohnt. War nicht rentabel. War eigentlich nur Verlust. Und das, wofür ich jetzt lebe, für Christus, das lohnt sich wirklich. Das ist das Beste, was es wirklich gibt. Das ist das Ziel, was ich wirklich anvisiere. Das ist das, wofür es sich lohnt zu leben. Und sogar lohnt zu sterben. Das ist das, was Paulus hier sagt. Paulus rechnete hier mit einer Gewinn- und Verlustrechnung. Und er sagt, gegen das Erkennen von Christus ist alles andere nichts. Und wisst ihr, dann benutzt er hier in diesem Text einen ganz, ganz krassen Ausdruck, der in den meisten Bibeln sehr, sehr harmlos wiedergegeben ist. In Vers 8 heißt es, ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Ich achte es für Dreck, sagt er hier, oder für Unrat, sagt, glaube ich, die Luther-Übersetzung. Dieses Wort hier kommt im Neuen Testament nur einmal vor, und zwar nur an dieser Stelle, und es ist das griechische Wort skubalon und bedeutet so viel wie Abfall, Unrat, Ausscheidungen, Extremitäten von Menschen und Tieren, Mist, Dreck, wertloses Zeug. Es gibt im Deutschen ein Wort mit SCH, das ich hier nicht erwähnen möchte von dieser Kanzel, aber das ist eigentlich das Wort, was Paulus hier sagt. Es ist schlecht, es ist Dreck, es ist Mist, es ist Gaga oder keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Diese alten Ziele, die ich verfolgt habe, die sind gar nichts. Und er gebraucht hier bewusst ein sehr, sehr drastisches Wort. Ein wirklich ganz, ganz drastisches Wort. Das ist nichts im Vergleich dazu, wenn ich Christus gewinne. Darum geht es, diesen Fokus zu haben auf Christus. Paulus fordert uns auf, unsere Lebensbuchhaltung mal durchzurechnen. Was ist wirklich etwas wert? Wofür lebst du? Was ist das Ziel deines Lebens? Wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Wisst ihr, so viele Menschen heute leben eben nur für die äußeren Dinge. Sie leben für ihren Urlaub, sie leben für ihre Karriere und für die Position und für den guten Ruf und für die Beliebtheit und so weiter. Und das ist ja alles okay, nichts dagegen zu sagen, aber ist das wirklich ein Lebensziel? Ist das wirklich das Bullseye, was wir erreichen sollen? Ist das wirklich das, worauf wir ausgerichtet sein sollen? Und Paulus sagt, nein. Im Vergleich zu Christus ist das alles Skubalon. Ich sage es jetzt mal so. Ist das alles nur Mist? Ist das alles überhaupt gar nichts? Ist das nur Dreck? Und ich würde uns alle so gerne ermutigen. Und ich würde uns das fast gerne als Hausaufgabe mitgeben. Aber ich weiß, es sind Ferien und deswegen darf ich euch keine Hausaufgaben geben. Aber ich würde euch gerne das als Hausaufgabe mitgeben, dass ihr mal eine Lebensbuchhaltung macht. Dass ihr euch bewusst mal hinsetzt und euch mal ein weißes Blatt Papier nehmt und mal ganz ehrlich aufschreibt, was sind die Dinge, die dir im Leben wirklich wichtig und wertvoll sind. Und zwar mal ganz ehrlich, nicht so fromm, sofort Jesus und so schreiben, sondern wirklich mal in dich hineinhören. Ich meine, wenn das das ist, ist es schön, aber du verstehst, was ich meine. Mal so ganz ehrlich in dich hineinhören und sagen, was sind die Dinge, die mir wichtig und wertvoll sind? Was sind die Ziele meines Lebens? Und dann denk doch einmal darüber nach, ob es sich lohnt, dafür zu leben. Was bedeutet dir wirklich viel? Wofür lebst du? Wofür schlägt dein Herz? Womit beschäftigen sich ständig deine Gedanken? Wo gibst du deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Ressourcen her? Und die Frage ist es das wirklich wert? Paulus macht hier eine Lebensbuchhaltung und er sagt, das Frühere, was mir früher so wichtig war, das ist plötzlich nichts mehr wert. Das ist plötzlich Skupalon, das ist nichts mehr wert. Und die jetzigen Ziele, die sind plötzlich wirklich wertvoll. Das ist wirklich Gewinn. Das macht Sinn in meinem Leben. Für das lohnt es sich zu leben. Für das lohnt es sich, mein ganzes Leben auszurichten. Das ist das, wofür ich lebe. Das ist das, was mich wirklich glücklich macht und was echt Freude in mein Leben hineinbringt. Und wisst ihr, ich glaube, Gott möchte uns heute diesen Gottesdienst so neu auf seine Ziele ausrichten. Auf das ausrichten, was er mit unserem Leben vorhat. Jesus erzählt einmal eine ganz interessante Geschichte. Es heißt in Matthäus 13, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Da war ein Mann, der ging über einen Acker und offensichtlich war dieser Acker zu verkaufen. Und der Acker, der war sehr unscheinbar, vielleicht war er sehr verwildert, preislich definitiv überhöht. Und er ging über diesen Acker und plötzlich stolperte er über etwas. Und er ärgerte sich zuerst und dann sah er und er schaute und dann sah er eine Kiste dort in diesem Boden. Und er dachte sich, was ist das für eine Kiste? Und so grub er diese Kiste aus und er schaute da hinein und er erkannte plötzlich, da ist ein gewaltiger Schatz drin. Millionen von Euro. Gold und Silber und alle möglichen kostbaren Dinge. Und er dachte sich, wow, das gibt's ja gar nicht. Ich habe einen Schatz gefunden. Das ist ja unglaublich. Und er dachte sich, okay, schnell wieder vergraben. Schnell wieder diesen Schatz vergraben, er vergrub ihn in der Erde und er schaute, ob keiner was gesehen hatte, ob keiner irgendwie das mitbekommen hatte. Und dann dachte er sich, ich muss diesen Acker kaufen. Denn wenn ich diesen Acker habe, dann habe ich auch den Schatz. Und so erkundigte er sich, was dieser Acker kostete und es war eine ungeheure Summe. Wenn er ihn kaufen würde, müsste er alles, für was er bisher gelebt hat, sein Auto, sein Haus, sein Vieh, seine Firma, alles müsste er verkaufen. Und er rechnete sich das durch und er dachte sich, das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Ich möchte diesen Schatz haben. Und so ging er nach Hause zu seiner Frau und sagte, Schatz, wir müssen den Acker kaufen. Bitte stell keine Fragen, aber wir müssen alles verkaufen. Wie? Hä? Was ist los? Ja, wir müssen alles verkaufen. Unser Haus, unser Auto, die Tiere. Das Hochzeitskleid müssen wir verkaufen, alles müssen wir verkaufen. Die Goldkette von der Oma müssen wir verkaufen, das Mountainbike mit der 300-Gang-Shimano-Schaltung müssen wir verkaufen, alles müssen wir verkaufen. All die teuren Sachen, die wir haben, alles müssen wir verkaufen, denn wir müssen diesen Acker kaufen. Du ziehst vorübergehend zu deiner Mutter, weil wir werden alles verkaufen. Und die Frau sagt, aber doch nicht die Goldkette von der Oma, doch alles, wir müssen alles verkaufen. Und es heißt hier, er ging vor Freude über den Schatz hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte jenen Acker. Er wusste um den Schatz und er wollte diesen Schatz haben. Er wusste, was wirklich wertvoll ist und er war dafür bereit, alles andere hinzugeben und zwar mit Freude hinzugeben, weil er diesen Schatz haben wollte. Was möchte Jesus uns damit sagen? Wer den Schatz erkannt hat, wer das Ziel im Auge hat, wer wirklich weiß, was wichtig ist im Leben, der ist gerne bereit, alle alten Ziele aufzugeben. Der ist gerne bereit, sein altes Leben aufzugeben, mit Freuden aufzugeben. Das ist nicht etwas, wo man ihn zwingen muss, wo er sagen muss, ach, jetzt muss ich es halt verkaufen, alles aufgeben, ich muss halt Opfer bringen. Naja, in die Hölle kommen möchte ich ja auch nicht. Ist ja auch nicht eine gute Alternative. Also ich muss halt alles aufgeben, mein Auto, mein Haus, meine Tiere, mein Mountainbike, 300-Gang-Schaltung. Alles muss ich aufgeben. Nein, der wird mit Freude aufgeben. Es heißt hier, mit Freuden, weil er erkannt hat, dass die neuen Ziele, dass es sich dafür wirklich lohnt zu leben. Das ist das, was hier gesagt wird. Er kennt die Kostbarkeit des Schatzes und er weiß, für diesen Schatz bin ich bereit, alles aufzugeben. Und zwar mit Freuden aufzugeben. Und wisst ihr, das ist das, was Gott für uns möchte. Das ist das, was Gott in unserem Leben wirken möchte. Dass wir mit Freuden Dinge aufgeben, weil wir erkannt haben, was der Schatz ist. Paulus sagt hier, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und im Vergleich dazu ist alles andere, alle alten Ziele, alles alte Leben ist eigentlich Mist. Ist eigentlich Kot. Ist nicht etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Und wisst ihr, auf das kommen wir, wenn wir eine Lebensbuchhaltung machen und wenn wir mal feststellen, was ist Gewinn und was ist wirklich Verlust. Von diesem Mann heißt es hier, er verkaufte alles mit Freuden, um den Schatz zu gewinnen. Und meine Frage heute an dich ist, hast du den Schatz schon erkannt? Hast du den Schatz in der Beziehung zu Jesus schon erkannt? Bist du auf die neuen Ziele, auf die Ziele Gottes in deinem Leben ausgerichtet? Hast du erkannt, worum es wirklich geht? Bist du auf das Richtige oder ich möchte besser sagen, auf den Richtigen in deinem Leben ausgerichtet? Was ist das Ziel deines Lebens? Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Dafür lohnt es sich zu leben. Und dafür lohnt es sich, das Leben hinzugeben. Dafür lohnt es sich, alles hinzugeben. Weil dieser Schatz so unendlich kostbar ist. Und wisst ihr, das ist das, was das Leben wirklich glücklich macht. Das ist das, was dem Leben wirklich Sinn gibt. Das ist das, was das Leben wirklich freudevoll macht, wenn wir so zielorientiert leben, auf das Ziel ausgerichtet sind. Meine Frage heute zum Schluss ist noch einmal, wofür lebst du? Hast du den Schatz schon erkannt? Oder braucht es vielleicht heute das Wirken des Heiligen Geistes in diesem Gottesdienst, dass du diesen Schatz erkennen kannst, dass du wieder ganz neu erkennen kannst, was für ein Schatz es ist, in der Beziehung zu Jesus leben zu dürfen? Ich wünsche mir für mich persönlich und für uns alle, dass wir so zielorientiert leben und dass wir eine klare Gewinn- und Verlustrechnung in unserem Leben haben und dass wir erkennen, das, worum es sich wirklich zu leben lohnt und das, wofür es sich sogar zu sterben lohnt, ist, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und wisst ihr, ich glaube, Gott möchte uns heute in diesem Gottesdienst so ganz neu auf dieses Bullseye ausrichten, auf diesen Mittelpunkt ausrichten, auf das ausrichten, worum es wirklich geht. Denn das macht unser Leben wirklich freudevoll. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und es wäre doch so tragisch, wenn wir eines Tages darauf kommen, dass wir vielleicht auch als Christen für die ganz falschen Dinge gelebt haben. Dass wir am Leben vorbeigegangen sind, an dem vorbeigegangen sind, was eigentlich das Ziel unseres Lebens sein sollte. Und ich glaube, dass Gott uns heute in diesem Gottesdienst durch dieses Wort ganz neu ausrichten möchte auf das, worum es wirklich geht. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns da berühren kann heute in diesem Gottesdienst, dass der Heilige Geist jetzt kommt und uns zeigen kann, wie wertvoll dieser Schatz ist. Und dass es sich dafür lohnt, unser ganzes Leben hinzugeben. Herr, und ich danke dir heute für diesen Gottesdienst. Ich danke dir heute für dein Wort. Ich danke dir für diesen wertvollen Schatz, den du uns geben möchtest, dass wir dich erkennen dürfen und die Kraft deiner Auferstehung und die Gemeinschaft deiner Leiden. Herr, das soll das Ziel unseres Lebens sein, das soll die Ausrichtung unseres Lebens sein, dass wir dich besser kennenlernen. Jesus, dass wir in der Gemeinschaft mit dir mehr leben können, dass wir tiefer hineinkommen können in die Gemeinschaft mit dir, dass wir dein übernatürliches Wirken erleben durch unser Leben und dass wir auch die Gemeinschaft deiner Leiden mittragen. Herr, und wir stehen heute hier gemeinsam vor dir und wir bitten dich darum, dass du das wirkst in uns, dass du uns zeigst, was wirklich wichtig ist im Leben. Herr, und so viele von uns, die heute hier sind, müssen bekennen, dass wir im Alltag manches Mal für ganz andere Ziele leben, dass andere Dinge wichtiger sind. Und ich bitte dich darum, dass du uns heute in diesem Gottesdienst ganz neu auf dich ausrichtest. Herr, dass du uns ganz neu auf dieses Bullei ausrichtest, auf diesen Mittelpunkt ausrichtest unseres Lebens. Dass wir auf dich ausgerichtet sind, auf die Beziehung mit dir ausgerichtet sind, dass du uns gebrauchen kannst, dass du wirken kannst durch uns. Herr, und ich bete darum, dass die Kraft deiner Auferstehung durch jeden Einzelnen von uns wirken kann in dieser Woche. Dass Zeichen und Wunder geschehen, dass deine Kraft sichtbar wird. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass mehr Übernatürliches geschieht durch deine Gemeinde. Dass du uns gebrauchen kannst, dass du wirken kannst durch jeden Einzelnen von uns. Dass Heilungen geschehen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Dass übernatürliches Wirken sichtbar wird durch jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich auch darum, dass wir die Gemeinschaft deiner Leiden mittragen können. Und dass wir ganz bewusst sagen, Herr, wir möchten den Weg gehen, auch wenn es uns was kostet. Danke dafür, dass du heute zu uns redest. Danke dafür, dass du uns ausrichten möchtest auf die wirklich wichtigen Ziele im Leben. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist und du hast finanzielle Probleme und das hat dir den Schlaf geraubt und du hast solche Not gehabt und du wusstest nicht, wie du damit umgehen sollst. Und Gott sagt heute zu dir, ich möchte dich neu auf das wirkliche Ziel ausrichten, dass du mich suchst. Und wenn du mich suchst, dann wirst du erleben, wie Dinge in Gang kommen, von denen hast du keine Ahnung gehabt. Ich möchte dich ganz neu ausrichten auf das wirklich wichtige Ziel. Du bist nur mit diesem Problem beschäftigt, aber ich möchte dich ausrichten auf mich. Und dann wirst du merken, wie dieses Problem sich löst und wie Dinge sich verändern. Schau auf zu mir. Von mir kommt alle Hilfe, sagt der Herr. Danke, Jesus. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, wo du der Mittelpunkt bist, wo alles auf dich ausgerichtet ist, wo wir nur das eine Ziel haben, dich zu erkennen und die Kraft deiner Auferstehung und die Gemeinschaft deiner Leiden. Herr, das wünsche ich mir so sehr, für mich persönlich, aber auch für uns als ganze Gemeinde, dass wir so ganz auf dich ausgerichtet sind. Danke, Jesus. Und ich hätte so als Anliegen, dass wir einfach jetzt uns öffnen vor Gott und sagen, Herr, bitte, gib du mir diese Ziele in mein Leben und öffne du mir die Augen dafür, dass ich dieses Ziel neu erkennen kann. Und gebrauche du mich in dieser Woche, dass ich ein Kanal deines Segens sein kann.